Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Morgen am 11.8. jährt sich zum 50. Mal die Blockparty, die als Geburtsfeier des Hip-Hop gilt. Cindy Campbell hat mit ihrem Bruder Cool DJ Herc in der New Yorker Bronx diese Party organisiert. Er wurde danach immer als Pionier dieser mittlerweile weltdominierenden Kultur gepriesen. Aber Frauen haben ganz am Anfang, vor allem auf der geschäftlichen Seite, Cindy Campbell hat es organisiert, eine wichtige Rolle gespielt. Eine andere war Sylvia Robinson zum Beispiel, die war selbst Sängerin und Musiker, aber sie hat Ende der 70er Jahre das Label Sugar Hill Records gegründet und darauf den ersten kommerziellen Rap-Hit veröffentlicht, Rapper's Delight, von einer Gruppe leider, die Robinson selbst zusammengecastet hatte, die gar nicht aus der gerade gewachsenen Kultur gekommen war. Aber auf den Blockpartys, auf den Jams, da waren Frauen auch dabei. Sha Rock zum Beispiel hier mit den Funky 4 Plus One. She's the joy. It up, y'all. Do it up. Sha Rock is gonna show you how you get real rough. I'm Sha Rock and I can't be stopped. Full off the fly, guys, I will hit the top. Well, I can do it for the ones go weak and strong. And I can do it for the ones that are right or wrong. Well, I'm listed on the column that's classified. I can be a nurse and I'm qualified. To talk about respect, I won't neglect. Eine der ersten Rapperinnen überhaupt, Sha Rock, hat 1980 diesen Song mit den Funky 4 Plus One aufgenommen. Bis Rapmusik dann auch in Deutschland angekommen ist, hat es noch ein paar Jahre gedauert. Und auch da waren von Anfang an Frauen dabei, aber nicht viele. Den Queens of Rap widmet Nina Damsch jetzt einen Podcast und ist jetzt hier im Studio. Danke, dass Sie gekommen sind.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Wie sind denn die 50 Jahre des Rap, des Hip-Hop für die Queens verlaufen?
Ich glaube, es ist fast unmöglich, eine lineare Geschichte von Females im Rap zu erzählen, weil sie auf so viele verschiedene Arten stattgefunden haben. Und zwar von Anfang an, wie du auch sie so schön im Intro erwähnt haben, so dass ja auch am Anfang, vor allem bei den Blockpartys und Jams, so der DJ stand ja eigentlich im Fokus. Ganz früher war ja der DJ der eigentliche Star und der MC hat mehr so über den Abend hinweg geleitet und da waren tatsächlich Frauen auch.
Wer musste alle haben den DJs angestaunt und geguckt, was der mit seinen Platten macht und sind dann stehen geblieben und der MC musste sagen, jetzt tanzt doch mal weiter, Leute.
Ja, genau. So, und da waren Frauen tatsächlich auch ganz viel auch schon am Start in den USA und in Deutschland natürlich alles ein wenig länger gedauert, aber auch hier ist es, finde ich, total schwierig, eine lineare Entwicklung eben zu erzählen, weil die 90er teilweise ganz anders aussahen als die 2000er und tatsächlich eine Repräsentation in den 90ern viel mehr Frauen am Start waren. Also wenn wir jetzt an Sabrina Setlur denken oder auch Tic-Tac-Toe, Cora E., so Frauen waren richtig, richtig am Start und vor allem auch Mainstream-mäßig erfolgreich. Und dann verschwanden sie so ein bisschen in den 2000ern und Anfang 2010ern, weil eben Straßenrap und Gangsterrap mehr erfolgreich wurde, charttauglich wurde und Frauen da einfach, glaube ich, in diesen Räumen, abgesehen von einer Kitty Cat hier und da oder einer Tanga Lily von Buzzbox, so, das waren jetzt nicht unbedingt Räume, die sich super welcoming angefühlt haben, indem man dann selbstbewusst reinsteppt. Und es dauerte dann einfach so ein bisschen in die 2010er Jahre rein, wo dann Frauen auf einmal wieder mehr hervortraten. Und jetzt so in der Generation TikTok hat sich alles ja eh nochmal komplett revolutioniert. Deswegen, die Queens waren eigentlich immer da, in allen Ecken.
Also jetzt haben Sie ja schon ein paar Namen gesagt. Cora E. wird so allgemein irgendwie so als eine der ersten genannt im Umfeld von Advanced Chemistry, die ja auch eh als erste also Rap gemacht haben, aber nicht kommerziell erfolgreich. Das ist ja dann später gekommen. Aber wen würden Sie da noch so herausheben in dieser Geschichte, an denen man nicht vorbeikommt?
Also wenn wir vom kommerziell erfolgreichen Rap reden, finde ich, sind zum Beispiel, was Pioniersarbeit angeht, sind Sixten eine super wichtige Gruppe in meinen Augen gewesen, weil sie eine Form von Weiblichkeit repräsentiert haben, die so inakzeptabel war für ganz viele Personengruppen. Und
das war die Gruppe, die das F- oder V-Wort, je nachdem, wie man es schreibt, benutzt haben, was sonst immer Männer als Beschimpfung benutzen.
Genau, genau. Und eben eigentlich so zwei gar nicht mal so, ich weiß, wisst ihr, Kitty Cat war ja so, die trat auch sehr bewusst auf. Also sie wurde ja zuerst versteckt, was ja auch Gründe hatte, die extrem sexistisch geprägt waren. Aber Kitty Cat war so eine richtige krasse Olle einfach, die irgendwie raussteppte und halt mit diesen ganzen Agro-Boys waren. Und Sixten waren halt zwei Girls, die allein waren, mehr oder weniger. Und irgendwie halt Tennisröcke oder Hotpants trugen und halt trotzdem irgendwas F-Wort gesagt haben. Und irgendwie meinten so eben, ich ficke deine Mutter ohne Schwanz. Und waren halt einfach in der Form Pionierinnen für eine Form von weiblicher Wut oder auch Vulgarität, die komplett inakzeptabel zu dem Zeitpunkt war. Und wurden damit sehr erfolgreich, mainstreammäßig, also bis als Gruppe selber und dann auch Solo, Juju und Nura für sich in ganz unterschiedlichen Sparten. Deswegen fand ich, die waren für die Weiterentwicklung von Rap extrem wichtig. Auch eine Ever würde ich auf jeden Fall zu den Pionierinnen gleichbedeutend stellen wie eine Sabrina Settler oder Cora E., weil Ever einfach eine Verletzlichkeit und eine Rücknahme von Macht repräsentiert hat für Frauen, die es so davor nicht gab. So dieses eben, ich bin eine Nutte und ich own es, das war als unmöglich vorstellbar, bevor Ever das gemacht hatte, dass irgendwie eine Frau sich das trauen würde, sich quasi ihr vermutliches Stigma zu nehmen und umzudrehen und daraus einfach eine krasse Karriere zu machen und halt einfach die Realste im Prinzip ihrer ganzen Crew zu werden, was schwer war, aber ihre Crew war sehr real mit einem Labelboss wie Khatar, den ja wahrscheinlich auch viele kennen, der berühmte Goldtransport-Überfaller. Genau, und ja, ich würde sagen, das sind für mich ganz krasse Pionierinnen, auch der jüngeren Zeit im Deutschrap.
Hören wir mal rein in Fair von Nura.
Nicht siehst, letzten Worte, I can't breathe, rest in peace. Kinder gehen auf die Straßen wegen Frust, trotzdem ballern wir ein neuer 100 Mio in die Luft. Leben in der virtuellen Welt, sind auf der Flucht und Designer auf dem Schulhof sind der Moos. Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht und nicht die Nazis im Landtag? Also sag mir, was ist fair?
Ein Ausschnitt aus Fair von Nura. Das ist eine der Frauen, die Sie in Ihren Podcast Queens of Rap eingeladen haben. Was wollten Sie mit diesem Podcast? Zwei Folgen sind draußen mittlerweile.
Genau, zwei Folgen sind mittlerweile draußen. Die nächste kommt morgen am Freitag raus. Und dann die restlichen vier, es sind insgesamt sieben, jeweils auch immer am Freitag. Also Entschuldigung, dreiste Eigenwerbung hier.
Der ist klar. So, und warum das Ganze?
Was ich damit wollte. Mir persönlich war es wichtig, Frauen zu feiern. Ich habe in meiner Vergangenheit als Rap-Journalistin eigentlich fast ausschließlich über Männer geschrieben. Natürlich nicht ausschließlich, ich habe sehr viele Frauen interviewt und jedes Mal, wenn mir die Möglichkeit gab, Frauen zu pushen, habe ich das auch gemacht. Aber natürlich in dieser Vielzahl waren es eigentlich immer eher Männer. Ich habe eine Biografie für einen großen Rapper geschrieben und danach...
Naja, können Sie ruhig sagen.
Manuelsen, der Boss aus dem Ruhrpott, Shoutout. Und danach hatte ich so das Gefühl, boah, ich habe mich so viel mit männlichen Perspektiven beschäftigt und diesen verschiedenen Facetten von Rappen, war immer so damit beschäftigt, mein Know-how aufzubauen und auch eben, weil ich auch eben eine Frau bin und auch von meinem Aussehen her eine sehr feminin gelesene Frau, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss extra viel Wissen haben, um meinen Standpunkt zu legitimieren, dass auch Leute mir glauben, ich habe wirklich Ahnung von dieser Materie. Und das waren so Gleichzeitigkeiten, die dazu führten, dass ich mir dachte so, ey, ich finde, wir Frauen im Rap, zu der ich mich da auch zählte, sollten eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit kriegen und den Push und den Schein, den sie verdienen, weil wir oft eben denken, wir müssten sehr viel härter arbeiten, uns besser vorbereiten, besonders fleißig und aktiv und klug, aber auch schön und alles gleichzeitig sein zu müssen, um irgendwie stattfinden zu können. Und irgendwie mir, ich hatte dieses Bedürfnis so, ich möchte mich mal mit dieser, vor allem weiblichen Geschichten in dieser Szene auseinandersetzen und genau, sie beleuchten.
Jetzt ist ein Glück gerade die Zeit dafür und auch vieles aufzuarbeiten und aufzurollen, was irgendwie falsch läuft. Wir haben ja jetzt gerade, die ebbt so ein bisschen ab, aber die Diskussion über Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe im Umfeld von Rammstein. Ich habe mich schon öfter gefragt, mindestens das, was da passiert, habe ich auch schon gehört aus der Rap-Szene und was Rapper mit Groupies machen. Einige Frauen, auch die, die sie im Podcast haben, die engagieren sich ja auch als Aktivistin. Und warum hört man von denen so wenig Konkretes? Also nicht immer nur so, hey, ist nicht okay, sondern wann kommt da mal wirklich was Manifestes und auch strafrechtlich Relevantes raus, weil das gibt es? Wieso durchbricht da niemand diese Schweigemauer, die es ja offensichtlich gibt? Deutschrap Me Too war ganz klein und schnell leise.
Ja, Deutschrap Me Too war auch ein extremes Bubble-Ding. So, ich gefühlt, die sich in der Deutschrap-Bubble aufhält, hatte das Gefühl, es wäre riesig gewesen. Aber wenn man da mal raussteppt, eben merkt man so, ey, so eine große Aufmerksamkeit hat das tatsächlich überhaupt nicht bekommen. Und natürlich, die Stimmen, die sich dazu geäußert haben, sind selten die großen Artists. So, woran liegt das? Natürlich haben die Leute auch persönliche Interessen. Die Leute haben Angst, denke ich auch ganz viel, weil eben die Strukturen, die hinter Deutschrap Me Too ja auch stecken, was die Labels angeht, die Bookings, alles.
Naja, aber auch die Tatsache, dass manche Rapper und ihre Freunde einfach irgendwo vorbeikommen und Leute schlagen, ne? Naja, ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zu anderen Musikgenres.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leute eher von den Strukturen und den Konsequenzen, die es haben kann, diese Strukturen zu kritisieren, die eigentlich eben dahinter sind und diese Künstler backen. Weil es braucht Leute, die diese Künstler enablen. Die Leute, die ihnen die Groupies klar machen und denen in den Backstage bringen. Die Leute, die diese Künstler immer wieder booken und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es verschiedene Hürden, warum Künstlerinnen selber sich nicht großflächig zu Deutschrap Me Too geäußert haben. Aber was ich interessant finde, ist auch immer, auf wen man guckt und von wem man was verlangt. Und in dieser ganzen Diskussion dachte ich mir ganz häufig auch so, hey, was verlangen wir denn eigentlich von den Männern? Also es ist dann immer ganz schnell, wird auf die Frauen gezeigt und es heißt so, warum hat die nichts, warum hat die nichts gemacht? Aber warum ist es immer die Aufgabe der Frauen, alle Frauenprobleme zu lösen? Es geht auch nicht ohne die männlichen Strukturen und den männlichen Support vor allem.
Klar, die nur was konkret belegen können, sind ja oft die Opfer. Das ist natürlich voll ungerecht, aber wenn die nicht anfangen, können andere nicht beispringen. Und es gibt ja so eine Initiative für postmännliche Realness im Hip-Hop, die sich gerade gegründet hat, um darüber zu reden. Und ich wünsche mir, wenn ich noch sie damit entlassen darf, dass das auch in ihrem Podcast mehr und mehr, dass der Raum ist, wo man sagt, hey, wir können vielleicht helfen, wir können uns zusammentun, dass da mal berichtet wird, weil ich glaube, das würde dem Genre und allen, die damit zu tun haben, gut tun. Danke für den Besuch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.